Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt, denn wir haben spannende Gesprächspartnerinnen zu Gast. Wir haben einmal die Laura Herrmann von der EnBW und dann den Thomas Kölbe. Beides sind Experten für innovative Lithiumgewinnung in Zusammenhang mit Geothermie, also demnächst mal ein recht technisches Thema, aber ein nicht weniger spannendes. Herr Kölbe, Thomas, ich hoffe, es ist okay, wir sind ja beim Du, ist Group-Expert Geothermie bei der EnBW und Laura ist Projektmanagerin in unserem Forschungs- und Entwicklungsbereich der EnBW. Was ihr dann genau macht, das erfahren wir jetzt in der nächsten knappen halben Stunde und da tauchen wir auch dann hoffentlich direkt gleich ein. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Ja, Lithium ist ein zentraler Rohstoff, nicht nur für die Energiewende, sondern vor allem auch für die Mobilitätswende. Ich glaube, viele bundesweiten Papiermedien haben schon darüber geschrieben, was es heißt, Lithium zu bekommen, woher wir es bekommen, in welchen Mengen wir es bekommen, aus welchen Regionen und wo auch in Deutschland Möglichkeiten für Lithiumgewinnung liegen. Die EU, ich glaube, kann man schon sagen, erwartet da in den nächsten Jahren eine beispiellose Nachfrage. Das kommt natürlich auch durch die vorher genannten Themen Energie- und Mobilitätswende. Und bisher importieren wir das Mineral aus Australien, China und auch Chile. Um diese Abhängigkeiten zu reduzieren, soll in Zukunft aber auch in Deutschland die Vorkommen, die wir haben, besser erschlossen werden. Das ist Lithium in Geothermiewerken als Nebenprodukt im Oberrheingraben in Baden-Württemberg zum Beispiel. Und genau darum und ein konkretes Projekt, was wir uns heute auch mal ein bisschen mit den beiden Gesprächspartnerinnen anschauen, soll es gehen. Also tauchen wir mal direkt ab in die Details, damit wir so ein bisschen erstmal das Feld abstecken. Die Technologie und das Verfahren. Thomas, kannst du mal in einfachen Worten erklären, wie das eigentlich funktioniert, also wie man Lithium tatsächlich aus dem Thermalwasser dann gewinnt?
Ja, bei einer Geothermieanlage gibt es in der Regel zwei Bohrungen. Eine, die produziert heißes Wasser aus dem tiefen Untergrund, eine zweite, in der man das produzierte Wasser nach einer thermischen Nutzung, also für Wärme und Strom, wieder in den Untergrund zurückbefördert. Und wir haben halt relativ früh schon erfahren, dass in unserem Wasser in Bruchsal, das ist eine Geothermieanlage der NBW, die sie gemeinsam mit den Stadtwerken Bruchsal betreibt, dass wir da doch bemerkenswert viel Lithium drin haben. 160 Milligramm auf den Liter klingt nicht nach viel, aber wir fördern immerhin 14.000 Badewannen voll Wasser jeden Tag. Und dann ist das trotzdem plötzlich eine ganz große Menge. Wichtig ist uns, Lithium ist ein Co-Produkt der Geothermie. Wir machen zuerst die Wärme und den Strom. Und dann, wenn diese Prozesse abgeschlossen sind, dann können wir mit einem einfachen Verfahren, das sind Adsorbenten, die selektiv das Lithium aus dem Wasser anlagern können wir das Lithium für uns gewinnen. Und das ist auch gar nicht so wenig. Also schon eine interessante Technologie.
Also das klingt schon mal echt verrückt, vor allem, weil es ja eigentlich ein Nebenprodukt ist, wenn man ganz ehrlich ist. Die Lithiumgewinnung in dieser Geothermieanlage in Bruchsal, die du jetzt erwähnt hast, erfolgt ja ohne Rückstände und Emissionen in einem geschlossenen System, wie du es gerade beschreibt hast. Was waren denn für euch was sind auch die größten technologischen Herausforderungen, die ihr dafür bewältigen musstet?
Tatsächlich ist die Umweltfreundlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne, diese Verfahren, die Adsorbentenverfahren verbrauchen grundsätzlich auch Wasser. Das wollten wir ausschließen, das ist uns auch gelungen. Also wir haben keinen Wasserverbrauch im eigentlichen Sinne. Wir recyceln alle Prozesswasser, die wir haben. Und das Zweite sind die Emissionen. Und das ist insbesondere das CO2, Geothermie, Ein Bruchsal ist ohne CO2-Emissionen und das soll auch so bleiben, auch wenn wir Lithium gewinnen. Da gab es eine schwungtechnische Herausforderung. Wir mussten bestimmt einen hohen Druck halten, 22 Bar, 10-mal mehr als ein Autoreifen. Und die Temperatur muss auch einigermaßen hoch sein, immer noch 65 Grad. Das sind schon technische Herausforderungen, die wir erstmal bewältigen mussten, konnten wir mittlerweile aber auch an mehreren Pilotanlagen zeigen, dass wir das im Griff haben.
Wow, das ist schon wirklich toll, dass man dann sich da auch so ein bisschen rantasten kann und auch zeigen kann, wie das funktioniert und auch vielleicht sogar im größeren Maßstab, wenn man in anderen Anlagen funktionieren kann. Thema Wasser, du hast es gerade schon angesprochen, das Verfahren soll besonders wassersparend sein. Laura, kannst du da noch mal ein bisschen erläutern, wie das genau funktioniert und wie sich das vielleicht auch eben auf andere Projekte nochmal übertragen lässt?
Genau, also zunächst einmal vorweg, Thomas hat es auch schon gesagt, ganz ohne Wasser kommen wir auch nicht aus, aber wir verbrauchen eben deutlich weniger Wasser als die konventionellen Verfahren. Bei uns ist es so, wir adsorbieren ja zunächst das Lithium und um das dann wieder vom Adsorbenten zu lösen und das Material somit zu regenerieren, wird eben Wasser verwendet. Es ist aber so, dass theoretisch bräuchte man in jedem Zyklus Frischwasser. Da haben wir deutlich optimiert mittlerweile. Also wir benötigen zunächst am Anfang einmal frisches Wasser und das wird dann in jedem Zyklus recycelt und aufgearbeitet. Also wir haben eine Filtrationseinheit und können damit 90% des Wassers wieder zurückgewinnen. Das heißt, in jedem Zyklusschritt müssen wir wirklich nur kleinste Mengen an Frischwasser zuführen. Genau, dann, du hattest angesprochen, Übertragbarkeit auf andere Prozesse, auf andere Projekte. Da sehe ich als sehr vielversprechend. Also generell kann man die Technologie natürlich auf andere Geothermie-Standorte übertragen, wo auch lithiumhaltiges Thermalwasser vorliegt. Da haben wir in Deutschland Potenzial, auch auf französischer Seite. Aber eben nicht nur das. Man könnte das Verfahren auch in den Salaren anwenden und es wird auch tatsächlich schon gemacht. Es gibt dort Pilotprojekte, wo man schaut, ob man auch aus den Salzseen in Südamerika über dieses Verfahren Lithium gewinnen kann. Es hat natürlich einmal aus umwelttechnischer Sicht Vorteile, aber nicht nur das. Also dort braucht man ungefähr ein Jahr, um das Wasser einzudampfen. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess. Man kann sehr schlecht auf den Markt reagieren und wir können innerhalb von Minuten Lithium produzieren und haben es direkt als Produkt auf der Hand. Und auch zum Thema, also ganz anderes Feld, Thema Batterierecycling, haben wir uns Gedanken gemacht. Auch dort entstehen Wässer, die lithiumhaltig sind, aber im Batterie-Recycling-Prozess nicht weiter betrachtet werden. Auch da haben wir geschafft, tatsächlich Lithium zu extrahieren in hoher Reinheit und hoher Selektivität. Also es ist sehr vielseitig anwendbar, dieses Verfahren.
Ja. Das heißt, wenn ihr Batterien anschaut, verwendet ihr ein ähnliches Verfahren, wie ihr es jetzt dort getestet habt bei der Geothermieanlage. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also wir haben auch da unsere Adsorptionsmaterialien verwendet, die gleichen, die wir fürs Thermalwasser benutzt haben, haben das in Kontakt gebracht mit der lithiumreichen Lösung aus dem Recycling und konnten das Lithium rausholen. Es hatte sogar Vorteile, es hat einen besseren pH, also sehr gute Bedingungen und wir haben dazu dann auch ein Patent eingereicht letztes Jahr.
Wow, und wie geht's da weiter? Also die Geothermieanlage im Bruchsal ist ja, ich glaube, mittlerweile fast ein Promi-Treffpunkt der Bundespolitik, der Landespolitik geworden und sicherlich nicht die letzte Anlage diesbezüglich. Aber weil du das gerade jetzt schon auch erwähnt hast, gibt's denn da bei den Batterien auch einen Strang, den ihr da weiter verfolgt?
Ja, also wir fokussieren uns momentan hauptsächlich darauf, das für die Geothermie voranzubringen, aber schließen eben natürlich auch nicht aus, da in Richtung Batterie-Recycling das noch weiter zu verfolgen.
Super. Also ich habe schon gerade gesagt, ein Promi-Treffpunkt in der Tat. Ich glaube, ihr hattet da wirklich gut zu tun, die entsprechenden Akteure einmal auch abzuholen. Ich glaube, die Außenministerin war mal da. Wir hatten, glaube ich, die ganze Landesrigide da, was politisch Rang und Namen hat. Da sieht man halt, das ist eben nicht ein x-beliebiges Projekt, sondern es hat wahnsinnige Aufmerksamkeit auch bei Wirtschaft und Gesellschaftspolitik. Ich glaube, das Spannende ist natürlich das Marktpotenzial. Wir haben es jetzt gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Nachdem wir jetzt so ein bisschen diesen technischen Block mal abgesteckt haben, kommen wir mal dazu, dass wir uns mal so das Rundherum und die Weiterverwendung anschauen. Dieses Verfahren, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist in Deutschland ja jetzt noch nicht so in großer Masse da. Da seid ihr ja wirklich auch schon unique mit dem, was ihr da gemacht habt. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass es da auch internationalen Durchbruch dafür gibt? Und welche Märkte erscheinen euch denn da am vielversprechendsten? Thomas, vielleicht willst du die Fragen nehmen.
Ja. Ja, jetzt komme ich nochmal von Deutschland her. Grundsätzlich ist es so, wenn ich im Raum zwischen Mannheim und Offenburg bohre nach Geothermie und Heißwasser finde, dann werde ich auch einen nennenswerten Gehalt an Lithium finden, immer. Das ist flächendeckend in unserer Region. Ich habe aber auch in Norddeutschland die Option, dort gibt es auch tiefe Bohrungen, gerade aus dem Gas- und Ölgeschäft, die gezeigt haben, da gibt es auch viel Lithium in heißem Wasser in großer Tiefe. Und wenn wir dann jetzt mal uns Europa anschauen, dann ist Cornwall ein richtig bekannter Hotspot für Lithium. Da sind sehr, sehr hohe Konzentrationen im Thermalwasser. Auf der französischen Seite im Rheingraben selbstverständlich auch. Und dann aber ganz besonders auch eben im Südwesten der USA. Salton Sea ist da so ein Name, der ist in unserer Community bekannt für seine hohen Lithiumgehalte an dem Standort, wo auch Geothermie produziert wird. Also man kann das Verfahren, das wir hier testen und wo wir uns auch in so einer gewissen Vorreiterrolle fühlen, kann man tatsächlich auch in anderen Ländern nutzbringend anwenden. Es gibt noch Anstrengungen dazu in Neuseeland und auch in Japan. Und ich glaube, es wird, wenn man die Geschichte weiter detailliert und weiter untersucht, werden noch mehr Spots auf der Welt auftauchen, an denen man da Lithium aus dem Thermalwasser gewinnen kann.
Habt ihr euch mal so ein bisschen im Vergleich auch zu den Bedarfen angeschaut, welchen Anteil denn so eine Art von Gewinnung auch mal in ihrer maximalen Ausbaustufe auch abdecken könnte von den Vorkommen, die ihr da seht?
Ja, das haben wir natürlich gemacht, weil letzten Endes ist das auch die zentrale Frage. Ne? Lithium wird gerade wegen der E-Mobilität immer wichtiger und ist ein kritischer Rohstoff. Ne? Wir schätzen, 2030 wird der Lithiumbedarf aufs Dreifache gegenüber heute gestiegen sein. Und gleichzeitig kommt aber aus den konventionellen Lagerstätten in Chile oder auch Australien nicht nennenswert mehr Lithium dazu. Also um die Schere, die auseinandergeht, einigermaßen geschlossen zu halten, wird es notwendig sein, eben auch Lithium aus Thermalwasser zu gewinnen. Bruchsal könnten wir pro Jahr realistisch 800 Tonnen Lithiumcarbonat gewinnen. Das sind 20.000 Autobatterien jedes Jahr. Und das ist schon eine ganz bemerkenswerte Zahl. Wenn ich jetzt alle Geothermieanlagen in Deutschland zusammenziehe und sage, was könnten die denn beitragen, die existierenden Geothermieanlagen, dann ist absehbar sowas wie 20% des Lithiumbedarfs von Deutschland drin und mehr nicht. Also es ist nicht das selig machende Heilmittel, das wir hier erfinden, aber es ist ein richtig wichtiger, großer Beitrag.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon mal ein guter, großer Anteil, muss man sagen. Wir sind ja auch bei ganz vielen anderen Rohstoffen und Lieferbeziehungen da jetzt gezwungen, auch wollen das ja auch, uns da die diverser aufzustellen, das zu diversifizieren, auch was Lieferquellen und Co. angeht. Und ich glaube, allein die Umweltaspekte, die ja am Anfang genannt wurden, sind ja auch ein gutes Argument für diese Technologie, die ihr da jetzt erprobt. Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen Richtung auch geschaut, was passiert eigentlich mit den Dingen, die da dann rauskommen, also das Lithium als solches, wenn es denn gefördert ist. Was ist denn dann die nächste Stufe? Also wie wird das weiterverarbeitet? Wer sind der Kunden? Wie sieht denn diese Wertschöpfungskette dann, wenn es dann mal das Licht des Tages erblickt hat, aus? Vielleicht, Laura, kannst du da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, genau. Also im Zusammenhang mit Lithium hört man ja oft den Begriff weißes Gold. Also das ist das sogenannte Lithiumcarbonat. Essentieller Rohstoff in der Batterieindustrie. Und diesen Rohstoff stellen wir so nicht an unserer Geothermieanlage her. Also wir produzieren eine lithiumreiche Lösung. Das ist ein Zwischenprodukt. Und dieses Zwischenprodukt muss dann noch weiter aufgearbeitet werden und konvertiert werden. Es ist aber so, dass die Produkte, die aus den Salaren aus Südamerika kommen, im Prinzip auch als lithiumreiche Lösung gewonnen werden. Und die sind unserer Produkt gar nicht so unähnlich. Das heißt, es gibt dafür bereits bestehende Prozesse in der Chemieindustrie. Es ist ein Standardprozess und der ist auch sehr gut übertragbar auf unsere lithiumreiche Lösung. Und daraus wird dann eben das Lithiumcarbonat produziert, was dann zur Kathodenherstellung verwendet wird in der Batterieindustrie.
Und kannst du nochmal konkretisieren, also mit wem arbeitet ihr jetzt in dem Fall zusammen und wer sind denn bei euch dann die Endkunden? Also Baden-Württemberg ist ja sowohl mit Chemieindustrie, aber auch mit der Automobilindustrie reich ausgestattet. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da vielleicht interessante Kooperationen gebaut habt.
Also wir sind gerade noch dabei, Kooperationen aufzubauen. Momentan ist unser Fokus hauptsächlich erstmal die Produktion bis zur lithiumreichen Lösung auch auf den Markt zu bringen. Und natürlich sprechen wir auch mit verschiedenen Firmen, auch deutschen Firmen, die in der Lage sind, das Lithiumcarbonat zu produzieren. Aber wir sehen uns eben nicht als Produzent direkt von diesem weißen Gold.
Also das bleibt, glaube ich, nochmal eine spannende Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber merkt ihr denn Interesse da im Markt? Also gibt's da schon Nachfragen nach dem Produkt, beziehungsweise stehen die Leute der Schlange oder wie entwickelt sich das?
Ich glaube, dass mit dem Schlange stehen, das ist gar kein schlechter Ausdruck. Es gibt jetzt eben Unternehmen, auch in Deutschland, die über fertige Produktionsanlagen, um aus lithiumreicher Lösung letzten Endes auch den Rohstoff in Pulverform zu gewinnen, die gibt es und die fragen bei uns an, ob sie das Produkt haben können. Am Ende, und da hatten wir auch in den letzten Monaten viele Besucher bei uns im Bruchsal, ist die automobile Industrie der finale Kunde. Und ich will nicht so zu viel verraten, aber es waren schon prominente Automobilhersteller gerade auch aus Baden-Württemberg jüngst bei uns auf der Anlage in Bruchsal.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Für die ist ja wahrscheinlich euer zweiter Strang mit den Batterien auch durchaus nicht uninteressant. Also ich glaube, da wird vielleicht der Energiesektor doch auch nochmal wieder ein Stück stärker zusammenwachsen mit dem Mobilitätsbereich. Ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ich glaube, wenn wir jetzt mit euch nochmal einen Schritt in die internationalere Szene gehen, wenn ich euch da schon da habe, dann frage ich euch einfach mal so ein bisschen nach dieser Entwicklung. Wir werden ja weiterhin noch Importe benötigen. Das hast du, Thomas, ja auch gesagt. Das wird zwar durchaus einen signifikanten Anteil decken können, aber eben nicht vollständig. Wie schaut ihr denn auf die Rolle so internationaler Kooperationen? Ich meine, wir hatten Chile auch schon mal erwähnt, aber vielleicht gebt ihr uns da mal so eine Einschätzung, wie ihr da drauf guckt.
Lithium international ist ein unglaublich wichtiges Thema geworden in den letzten Jahren. Tatsache ist so, heute gehört alles Lithium, das in Chile, das macht 40% von der Weltproduktion aus, und Australien 60% der Weltproduktion, im Prinzip teilen sich die beiden Länder das mehr oder weniger hälftig, wird alles Lithium, das dort gewonnen wird, automatisch nach China verfahren. Dort wird es weiter aufbereitet, wird in Batterierohlinge überführt und wir kaufen letztendlich Batterierohlinge in Deutschland und erstatten die dann in unseren Batteriefabriken eben mit einer intelligenten Steuertechnik aus. Das ist ja ein Prozedere, das kennen wir aus der deutschen Wirtschaft hinreichend. Ne? Und damit verdienen wir auch über die Jahrzehnte ganz gutes Geld. Tatsache ist aber auch, dass wir hier dadurch in eine große Abhängigkeit geraten können. Wir hängen allesamt auf der Welt letzten Endes vom Goodwill der chinesischen Regierung ab, ob sie die Batterierohlinge verkaufen möchte ins Ausland oder ob sie die vielleicht auch im Inland nutzen möchten, was auch ein legitimes Ziel wäre. Und ich war neulich in China und wenn man da durch so eine Großstadt geht, x-beliebig, dann ist der Anteil an E-mobilen Autos unglaublich hoch. Und da sieht man auch, wie schnell das sich alles entwickelt und wie sehr das alles ineinander greift. Automobilindustrie ohne batteriebetriebene Fahrzeuge für die Zukunft ist kaum denkbar. Und schon sehen wir eigentlich, wie wichtig das Thema hier auch ist, dass wir es gerade vor Ort machen, dass wir selber hier auch mit dem Lithium-Thema unterwegs sind. Und wir haben auch natürlich internationale Kontakte, ob jetzt auf Technologieebene oder auch eben auf Produktebene, sei es nach Chile über Forschungsprojekte, da ist Laura stark involviert, sei es nach China, wenn wir technologische Zusammenarbeiten überlegen, da sind wir beide drin. Also wir haben diese internationalen Kontakte natürlich auch.
Ja, spannend. Ich kann mir vorstellen, das ist so eine auch ein bisschen eine eingeschworene Community an Expertinnen, die da wahrscheinlich an diesen Themen arbeitet. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen, mit denen ihr da im Austausch seid, genauso überzeugt und genauso vorwärtsgewandt die Themen da vorantreiben wie ihr. Aber da bin ich mir fast sicher. Ich habe mit diesem Thema Umweltschutz, wo wir am Anfang dran geteasert haben, nochmal so ein bisschen ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe, die ich gerne mit euch nochmal diskutieren wollen würde, weil das ja auch immer ein Aspekt ist, der in dem Zusammenhang der Kritik auch an der Elektromobilität diskutiert wird. Und ich glaube, es ist gut, da mal ein bisschen näher reinzugucken, um zu verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Also wenn wir uns jetzt mal der Umweltbilanz und der auch Kritik am Abbau von Lithium in den Ländern, die wir unter anderem jetzt auch genannt haben, zuwenden, wie steht's denn um die Klimabilanz der Methode, die ihr da anwendet in Deutschland? Also gibt es da auch kritische Punkte? Also ganz offen mal gefragt, Laura, vielleicht kannst du das nochmal kurz beleuchten.
Erst im Vergleich zur konventionellen Lithiumgewinnung, etwa den Salaren in Südamerika, die ja sehr wasserintensiv ist, oder der Gewinnung aus Festgesteinen in Australien, wo sehr viel Energie benötigt wird, ist unser Prozess schon deutlich weniger umweltintensiv. Also wir pumpen das Thermalwasser an die Oberfläche, entnehmen lediglich die Lithiumionen und führen das dann wieder in den Untergrund zurück. Und auch das CO2, was in großen Mengen im Thermalwasser enthalten ist, führen wir vollständig wieder in den Untergrund zurück. Das heißt, wir achten darauf, dass wir einen emissionsfreien Prozess haben. Wir benutzen in unserem Verfahren aber auch Säuren. Die brauchen wir, um die Adsorbenten zu regenerieren. Und das ist eben so ein Punkt, an dem wir in den letzten Jahren viel gearbeitet haben, um diesen Säureverbrauch zu reduzieren. Wir haben das mittlerweile geschafft, wirklich auf ein Minimum zu bringen. Und neben der Reduzierung der Säuren auch am Einsatz alternativen Säuren zu arbeiten, also die umweltfreundlicher sind. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, ob man Essigsäure verwenden kann, in Konzentrationen ähnlich wie ein Haushaltsessig zur Regenerierung. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
Wozu Essigsäure alles so gut ist.
Genau.
Ich reinige damit meinen Wasserkocher, aber ja, offensichtlich gibt es da verschiedene Anwendungen. Habt ihr da eine wissenschaftliche Begleitung oder wie monitort ihr diese Fortschritte auch, die ihr da macht?
Genau, also wir selber forschen an den Themen. Wir haben zu diesem Thema jetzt auch ein EU-Projekt, in das wir eingebettet sind, wo wir genau dieses Thema mit den Säuren adressieren. Und da sind eben auch wissenschaftliche Partner mit dabei.
Und sind die also kennt man die? Willst du zwei, drei Namen mal nennen oder ist das eher
genau.
So, was, ja?
Also eng zusammenarbeiten wir da mit dem KIT, mit dem IMESS. Genau, die sind da mit dabei bei dem Thema.
Wir sind ja im baden-württembergischen Raum durchaus bekannt. Für alle, die nicht aus Baden-Württemberg kommen, ist es das Karlsruher Institut für Technologie, glaube ich, ist die richtige.
Genau, ja.
Genau, sehr renommierte Universität, die da auch immer in so Drittmittelprojekten dabei ist und auch gerne da mal solche Praxisprojekte begleitet. Ich glaube, was viele vielleicht auch von den Hörerinnen so ein bisschen mitbekommen haben zum Thema Geothermie ist, dass es natürlich immer wieder auch sehr öffentlichkeitswirksame Diskussionen zum Thema seismische Aktivitäten gibt. Das ist etwas, was auch gerne mal zur Polarisierung da vor Ort genutzt wird. Natürlich ist es eine Sorge, die man sehr auch ernst nehmen muss. Und ich glaube, ihr habt euch da ja auch in dem Zusammenhang mit beschäftigt. Wie ist denn da euer Blick drauf? Wie könnt ihr das adressieren? Wie bindet ihr da auch die Gesellschaften und Communities da vor Ort auch ein?
Hier muss man sorgfältig unterscheiden zwischen zwei verschiedenen geothermischen Technologien. Das eine ist, nennen wir petrothermale Geothermie, und die ist tatsächlich verbunden mit Mikroseismizität. Das ist bekannt aus verschiedenen Standorten. Es hat keine großen Erderschütterungen gegeben, aber es gibt sie. Und sie gehören auch ein Stückchen weit zu dem Verfahren. Das Verfahren selber ist aber in Deutschland nicht genehmigbar. Das heißt, wir können das hier in Deutschland nicht anwenden, wollen es auch gar nicht anwenden, weil wir haben eine interessante Alternative. Das ist die sogenannte hydrothermale Geothermie. Und da ist Bruchsal eine Blaupause für. Das heißt, wir haben natürliches Heißwasservorkommen gesucht. Wir haben das natürliche Heißwasservorkommen angebohrt. Wir fördern nur natürliches Thermalwasser. Und dabei entsteht keine Seismizität. Wir lassen das vom KIT seit jetzt mittlerweile 15 Jahren monitoren, also mit hochempfindlichen Sensoren überwachen die Kollegen die Anlage in Bruchsal. Und wir sehen schon Seismizität in dem Monitoring-System. Und zwar vornehmlich tagsüber, weniger nachts und vornehmlich am Wochentag und weniger am Wochenende. Und dann wird auch relativ schnell deutlich, wo die Seismizität herkommt. Das ist die nahegelegene Autobahn A5 und der Schwerlastverkehr darauf. Wir können das also sehr, sehr empfindlich messen, haben aber selber in Bruchsal noch nie ein seismisches Ereignis erzeugt und können das geologisch auch gar nicht. Also selbst wenn jetzt jemand mit dem Wunsch auf uns zukäme, mach doch mal morgen früh eine Seismizität Magnitude 1, es geht an dem Standort gar nicht. Und wenn man die Technologie so verfolgt, dann wird es auch an anderen Standorten ohne Seismizität gehen können.
Wow, ja. Also das ist wirklich spannend. Ich glaube, das macht das sicherlich auch ein bisschen einfacher in den Akzeptanzfragen. Und schon bemerkenswert, dass die größte Auffälligkeit dann tatsächlich die Autobahn ist. Da merkt man doch mal, dass der Verkehr in Deutschland in vielerlei Hinsicht auch eine Wirkung hat, die sich auf unser Leben nicht nur positiv auch auswirkt. Da ist wahrscheinlich die seismische Bewegung nur der kleinste Faktor. Da sind die Schadstoffe und Emissionen da wahrscheinlich noch viel, viel größerer Einfluss. Aber von der Autobahn zurück zur Lithiumgewinnung. Wir sind jetzt schon so ein bisschen fast auf der Zielgeraden, deshalb wollen wir den Blick nochmal in die Zukunft wenden. Inzwischen gibt es ja doch auch einige Ansätze, Batterien auch ohne Lithium herzustellen. Das sind ja auch sehr vielversprechende Forschungsstränge, die da auch in der Praxis schon gut vorangekommen sind. Glauben Sie denn, dass, oder glaubt ihr, dass die Anlagen, die zur Lithiumgewinnung angesichts dieser Entwicklung auch konkurrenzfähig bleiben, oder geht es dann eher hin Richtung alternative Technologien bei den Batterien?
Das ist eine sehr gute Frage, die in dem Zusammenhang oft aufkommt. Also ich halte die Natriumbatterien auch als sehr vielversprechend. Das ist eine sehr vielversprechende Technologie, die einige Vorteile hat. Natrium ist günstig, es ist sehr gut verfügbar, aber hat eben auch einige Nachteile gegenüber dem Lithium-Ionen-Akkumulatoren, wie zum Beispiel die Energiedichte. Deswegen denke ich, dass beide Technologien auf jeden Fall ihren Platz auf dem Markt haben werden. Natriumspeicher eher im Bereich von stationären Speichertechnologien, Lithium-Ionen-Akkumulatoren in der Elektromobilität. Also ich denke, wir werden beide Technologien brauchen, weil wir werden einen starken Zuwachs an Energiespeichern auch in der Zukunft haben, um die Elektrifizierung voranzutreiben und dann auch die Energiewende zu schaffen. Also es wird eher ein Rennen Seite an Seite und die Technologien schließen sich meiner Meinung nach nicht aus.
Vielleicht ist es ja auch eine Option, dass man die weniger umweltfreundlichen Quellen dann auch eher runterfährt und schaut, dass man die Bedarfe, die vielleicht ein bisschen geringer sind, dann auch aus solchen Methoden deckt, wie die euren. Aber das bleibt spannend, der Markt bleibt spannend. Wir sehen das ja auch, da ist viel Innovation drin. Das habt ihr gezeigt mit eurem Projekt. Das zeigen andere dann im Thema Batterieentwicklung. Und ich sage immer so, wir brauchen alle Intelligenz, alle guten Ideen, damit wir da vorankommen. Und die Beste im Markt wird sich dann auch sicherlich durchsetzen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Vielleicht laden wir euch mal in einer gewissen Zeit nochmal ein und lassen uns nochmal ein Update geben, wo ihr dann steht. Ich werde euch auf jeden Fall persönlich eng verfolgen. Ich kenne das Projekt auch schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, wir waren da auch schon ein paar Mal in verschiedenen Kontexten mit unterwegs und ich hoffe, dass ihr da weiterhin auch so erfolgreich vorangehen könnt. Wir sind jetzt bei dem letzten Punkt unseres Podcasts, der eigentlich für alle immer der gleiche ist und den ich aber mit eigentlich immer am schönsten finde, weil man dadurch auch so ein bisschen eine persönliche Note nochmal drin hat. Wir geben unseren Hörerinnen und Hörern immer die Möglichkeit, dass sie von euch einen kleinen Lese- oder Hörtipp mitgegeben bekommen. Die sammeln wir dann auch. Dann gibt es dann immer zu Weihnachten oder dann zur Urlaubssaison gibt es so eine kleine Hitlist an Tipps aus dem bisherigen Podcast. Und ich persönlich finde die Liste immer eine tolle Inspiration, muss ich sagen. Wenn ich meine Leseliste oder meine Hörliste auffülle, habe ich da schon oft drauf zurückgegriffen. Insofern jetzt an euch die Frage, was wollt ihr mitgeben? Habt ihr etwas euch überlegt oder etwas im Petto, wo ihr sagt, Mensch, das soll auf die nächste Podcast-Liste, das soll auf die nächste Bucheinkaufsliste.
Ja, unbedingt. Und zwar, du hast am Anfang gesagt, wir hatten relativ viel Medien in Brüssel, stimmt. Und zeitweilig haben wir uns gefühlt wie kleine Filmstars, weil letzten Endes, wer war alles da? Nano war da, es war ARD, ZDF, Morgenmagazin, dies, das und jenes, auch international. Aber was uns total im Kopf geblieben ist, das ist tatsächlich ein Beitrag bei Terra X, wo das Thema Lithium aus Geothermie hochgenommen worden ist. Und ich finde den filmisch und inhaltlich großartig. Kann man bei YouTube einfach schauen, muss man mit MBW und Lithium googeln, dann findet man den Beitrag. Und ich fand den wunderbar gemacht.
Toll. Da hast du auch noch was dabei?
Genau, also der wäre mir spontan auch in den Kopf gekommen. Also er heißt Lithium fürs E-Auto, bald aus dem Rhein. Ansonsten, wer fachlich noch tiefer eintauchen möchte, wir haben auch eine Reihe an Publikationen veröffentlicht. Also ich habe mal eine rausgepickt, Lithium Extraction from Geothermal Brines in the Upper Rhine Graben, a Case Study of Potential and Current State of the Art. Da geht es eben darum, ein bisschen zusammenzufassen, was ist bis jetzt schon gelaufen und welches Potenzial steckt eigentlich hier noch im Oberrheingraben. Also das würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, das lohnt sich.
Super. Also ich sehe schon einige an ihrem Strand in Italien liegen mit einer Lektüre, die den einen oder anderen rätseln lässt. Aber ich finde das klasse und ich bin mir sehr sicher, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der da wirklich damit mal ein bisschen tiefer abtauchen will. Und mit Terra X hat man auch, finde ich, immer ein sehr angenehmes Format, was man auch mal so abends sich mal wirklich auch sehr entspannt angucken kann. Insofern danke für eure Tipps. Danke vor allem für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Wir sind jetzt am Ende angekommen und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Projekt weiterhin. Wie gesagt, maybe not the last time we see. Und damit wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern dann auch hoffentlich einen schönen restlichen Tag und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.